Herzlich willkommen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Ich bin Paulina, neben mir sitzt mein Co-Founder Pascal. Gemeinsam haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil unseres Podcasts über die Selbstoptimierung und warum alle guten Dinge, die eigentlich in der Natur gegeben sind, uns nun in Form von technologischen Produkten verkauft werden. Stichwort Red Light Therapy und sprechen darüber, dass die Agentur eigentlich mein eigenes Marketing-Team bräuchte und tatsächlich auch darüber, dass bald unsere erste PA anfängt. Und im zweiten Teil haben wir Timo Sander von Just Add Sugar zu Gast und sprechen über die 6 häufigsten Fehler, die Marken immer noch auf Social Media machen. Viel Spaß!
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.
Hi Pascal, ich habe heute als Thema mitgebracht, wie Hitze einen einfach komplett frittiert. Das Gehirn. Also ich habe wirklich das Gefühl, gestern und heute, ich bin langsamer, ich bin nicht ganz so scharf aufgrund des Wetters. Ich saß hier gestern um 18 Uhr im Büro, du warst ja im Homeoffice und es war drückend, es war heiß, ich konnte nicht mehr gerade ausdenken. Ich habe das Gefühl, das strengt den Körper zusätzlich so krass an, irgendwie dagegen anzukommen. Wie siehst du das?
Ja, fühle ich. Ich glaube, das ist ja das Siesta-Phänomen, ne? Also ich meine, ich finde das mal witzig, dass, also ist ja schon gang und gäbe in südländischen Orten, wo es sehr warm ist, dass man mittags den Stift fallen lässt für
richtig,
längere Zeit.
So ist es. Und ich,
ja, und das hat aber auch einen Grund. So, das ist nämlich gut so.
Richtig.
Weil man,
richtig.
Ja, weil man einfach nicht mehr klarkommt, wenn es zu warm
richtig.
Ist.
Und jetzt Petition, Siesta in Deutschland.
Das wäre echt geil. Vor allem, man muss ja sagen, es wird wärmer. Also ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich müsste man mal so ein Klimaanlagen-Business aus dem Boden stampfen, weil der Need wird doch krank groß jetzt. Also Klimaanlagen einzubauen, sodass es geil aussieht in bestehende Räume. Es gibt keine einzige Klimaanlage in ganz Deutschland, so gefühlt. Nichts ist klimatisiert und es wird immer wärmer überall. Und vor allem in Büros ist es super schwer, sich zu konzentrieren. Und ich bin da bei dir. Also das ist ja nicht geil.
Krass. Und dann habe ich noch ein zweites Thema mitgebracht. Ich habe letztens so einen TikTok gesehen und es hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Das fand ich super interessant. Es war ein Girl und die meinte halt, dass, ich kriege es jetzt nicht mehr so sharp zusammen wie sie natürlich, aber das spricht mir irgendwie so aus dem, also spricht mich gerade auch so an, weil, haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, ich ja so voll den Urge im Moment habe, irgendwie in der Natur zu sein. Ne, so bei meinem Pferd zu sein, spazieren zu gehen am Wochenende im Wald, mit meinen Barfußschuhen irgendwie den Wald unter meinen Füßen zu spüren. Und das Girls fand ich super interessant. Sie hat halt gesagt, wir haben uns so krass durch den, also nicht durch Kapitalismus, aber durch halt unsere moderne Zeit von der Natur und dem Ursprünglichen entfernt. Und jetzt fängt die moderne Zeit an, uns Natur auf technologische Art und Weise wieder zu verkaufen. Beispiel. Rotlichtlampen, Red Light Masks, Grounding Matten.
Apps, wo es Apps, Sounds von der Musik gibt, Sounds von der Natur gibt, statt
genau,
mal rauszugehen vor die Haustür.
Halt, genau, und es ist halt einfach so, Alter, guck dir halt einfach einen Sonnenuntergang an. Lauf halt einfach mit deinen Füßen durch den Wald.
Umarm mal einen Baum.
Es fühlt sich so bescheuert an. Und ich sag dir, vor 5 Jahren hätte ich darüber gelacht, aber I feel it. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich bin suchtprädestiniert und ich erwische mich auch selber dabei, wie ich dann teilweise mal einfach eine Stunde auf TikTok abhänge. Da habe ich unter anderem dieses Video entdeckt. Nee, es hat mich total angesprochen und wir haben ja gesagt, hey, wir reden im Teil irgendwie über persönliche Themen und ich find, das ist so eine spannende kulturelle Beobachtung, dass gerade dieser Hype total da ist, eben uns Natur oder die positiven Auswirkungen von Natur in technischer Form irgendwie zurückzuverkaufen. Weißt du, also Cold Plunges. Irgendwelche komischen Kältekammern, wo du jetzt bei ClassPass irgendwie dir für 25 € 30 Sekunden in der Kältekammer buchen kannst. Spring doch einfach in den See. Ja, es hört sich so absurd an, weißt du, aber
ja, ich glaube, es fühlt sich irgendwie mehr advanced an, ne? Also dieser Natur oder dass es so einen Rückzug, oder eine Sehnsucht zurückzug gibt zum Ausstieg, ne, aus Digitalisierung, aus Globalisierung, das ist jetzt ja ein Phänomen, da würde ich sagen, das hält schon ein paar Jahre an, ne? Aber was du schon sagst, das ist schon spannend, dass quasi jetzt die Lösung wieder ein, kapitalistisch klingt jetzt so kritisch, ne? Aber dass es wieder ja eine technologische Antwort ist als Lösung.
Genau.
Weil dann es doch dann zu kompliziert ist, mal abzuschalten und wirklich rauszufahren eine Woche in Allgäu und dort mal mit den Händen Unkraut umzuwühlen.
Genau, es ist ja vielleicht auch gar nicht die eine Woche Unkraut jäten im Allgäu. Es reicht ja schon, ich sitze hier in Berlin, wenn ich abends sage, ich fahre aufs Tempelhofer Feld und gucke mir dann den Sonnenuntergang an. Das schaffe ich aber zeitlich nicht, weil ich so in meinem Hamsterrad gefangen bin. Also jetzt mal provokativ ausgedrückt.
Ja, total.
Ne? Und deswegen setze ich mir lieber für 5 Minuten meine Rotlichtmaske auf, mit der ich aussehe wie ein Vollpfosten aus dem All. Weißt du, was ich meine? Also das finde ich schon absurd irgendwie, weißt du, weil it's in front of our door. Also ich meine, wie lange brauchen wir zum nächsten See, wie lange brauchen wir zum nächsten Wald? Aber ich glaube, die Zeit ist dann irgendwo nicht da oder das Commitment ist nicht da. Ich finde es einfach so, was du gerade gesagt hast, nochmal spannend, dieses ganze Selbstoptimierungsding, weißt du? Also Red Light, bla, Circadian Rhythm, Huberman, While We Sleep, all diese Sachen, die wissenschaftlichen Fakten, die dort rausgefunden werden, wie zum Beispiel, hey, Light, also Licht, steuert deinen Circadian, also deinen zirkadischen Rhythmus. Darauf basierend werden dann halt diese technischen Dinge angeboten, aber der einfachste Fix wäre halt die Natur. Aber es wird dann auch so in diesen ganzen Podcasts und so wird dann ja schon voll viel auch über die technologischen potenziellen Lösungen gesprochen, weißt du? Und nicht über, hey, spring mal in den kalten See. Guck dir den Sonnenuntergang an. Lauf einfach mal barfuß durch den Wald.
Ja, es fühlt sich irgendwie fancy an. Es fühlt sich fanciger an, was Technologisches zu nehmen, weil das irgendwie, das ist so assoziiert mit Fortschritt und Innovationsgedanken. Das muss doch die Lösung sein. Mhm. Weißt du, ich verstehe den Punkt total, aber ich glaube, daher kommt es und wahrscheinlich auch bei viel getrieben von Marketing. Also die Natur hat kein Marketing-Team. Leider so, ne?
Alter.
Wäre das witzig eigentlich? Ein als Marketing-Team für die Natur gründen?
Oh mein Gott, ja.
Das wäre echt witzig.
Marketing-Team für die Natur. Ja, Alter, ey, besser Sonnenuntergang. It's better than any fucking red light therapy.
Ja.
Der Wald. The best grounding mat. Cheapest ground. Lass doch einfach mal den Wald als grounding mat an Black Friday im Sale verkaufen.
Ja, finde ich geil. Können wir machen. Let's do it. Ich ruf mal die Natur an und schau mal, was sie an Budget, locker machen können.
Okay. Jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Hast du noch was ein wichtiges Thema? Sonst würde ich sagen, lass uns in den zweiten Teil jumpen.
Ja, doch. Also was hat mich bewegt die Woche? Also wenig, weil es viel Arbeit war, um ehrlich zu sein. Also es war eine Kombination aus Laufen. Also ich bin wieder nach meiner kleinen Covid-Erkrankung wieder das erste Mal auf Track. Das ist schön. Eine Kombination aus Laufen und Arbeiten. Also wirklich intens viel. Und ich will mich gar nicht beschweren. Wir hatten diesen tollen Podcast mit Kian vorher. Was ich so motivierend finde, weil es war so, das war nochmal ein geiler Push zu sagen, hey, okay, es ist halt eben eine Zeit gerade, ne? Es ist halt eine bewusste Wahl zu sagen, okay, ich double down jetzt eben in die Agentur und will da gewisse Sachen jetzt in einem gewissen Zeitraum pushen, so, und deswegen bin ich auch voll fein. Ich freue mich aber auch sehr, muss ich sagen, dass Sabrina am Montag anfängt, weil das ist das erste Mal, dass wir eine PA haben. Und da freue ich mich krass drauf, weil ich einfach glaube, dass diese ganze Organisation und die Orchestration, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich investiere aktuell, um Termine hintereinander zu bekommen und den ganzen Kalender zu pflegen, allein reisen und wie viele Sachen dahinter runterfallen, weil du sagst, okay, gut, die Admin kommt als letztes, der Inhalt ist im Fokus. Und ich freue mich so auf diesen Moment zu sagen, okay, da ist jemand, der kümmert sich darum und ich muss nicht morgens um 9 ins Office hetzen, eine halbe Stunde mir alle Kommunikationschannel reinballern, das priorisieren, ne, und dann ist es schon 10 und ich komme schon gar nicht mehr hinterher, weil die Sachen schon clashen. Ne.
Voll.
Und das ist für mich ein richtiger Peace of Mind. Ich bin richtig excited. Das ist auch
ein
crazy Schritt irgendwie. Dass wir jetzt einfach jemanden haben, der unser Leben endlich unter Kontrolle bringt.
Vor allem mir wird es sehr, sehr gut tun. Ja,
ja, cool. Da kommt ein Update.
Schön.
Okay, dann viel Spaß im zweiten Teil.
Genau.
Herzlich willkommen, Timo von Just Add Sugar. Geil, dass du da bist.
Dankeschön.
Hallo.
Mega. Für alle Zuhörenden, die dich und deine Agentur noch nicht kennen, erzähl mal kurz, was macht ihr?
Erstmal, ich bin Timo von Just Add Sugar. Wir sind eine Social Media Agentur aus Hamburg. Wir nennen uns selber gerne einen kreativen Social Arounder. Haben ganz früher gestartet, vor 6 Jahren, als Social Content Bude. Haben so ein bisschen in the dirt gelernt, wie macht man Content, auf welchen Plattformen, wie funktionieren Trends, wie funktionieren Communities. Haben dann aber auch schnell gemerkt, dass irgendwie Social Media einen sehr großen Einfluss hat und Marken sehr verändern kann. Und deswegen Marken aber auch einen Partner brauchen, der Marken versteht, Kommunikationsstrategien schreiben kann, und sind deswegen sehr so in the clouds gegangen. So, das sind so Buzzwords, die wir dann nutzen, um Marken wirklich ganzheitlich zu helfen. Und,
da ist gerade
ein Erdbeben in Berlin.
Ja, wir sitzen hier in einem von unseren Produktionsräumen und da ist auf jeden Fall gerade in einem anderen Raum irgendwas zusammengebrochen. Deswegen kurzer Schock, aber ich glaube,
alles
ist okay, keiner schreit. Wir machen weiter. Wir machen weiter. So ist das am Kotti hier. Wir haben hier den einen oder anderen Überraschungseffekt eingebaut, Timo.
Das ist perfekt. Genau, ich weiß gar nicht, wie ich stehen geblieben bin, aber genau. machen Social Media und versuchen Marken wirklich nicht nur diese perfekte Handwerk oder dieses Handwerk, wie macht man uns Content gut, sondern auch zu schauen, bringt es der Marke was, hat man eine Werbewirkung und erreicht mir wirkliche Geschäfts- oder Markenziele. Das ist, was wir gerade probieren und viel Spaß haben.
Ja, cool. Und wo ihr sehr erfolgreich bei seid. Deswegen großen Chapeau und big Props an euch.
Dankeschön.
Richtig cool. Ich glaube, das ist ein Podcast, wo der längst überfällig ist, weil ihr sitzt ja auch bei uns hier in Berlin im Büro. Ne? Yes. Wir tauschen uns immer wieder aus und deswegen freue ich mich riesig. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema dabei, wo wir gleich über die 6 größten Fehler reden, die Marken immer noch auf Social machen. Aber vorher gibt es ja unsere legendäre Einstiegsfrage.
Yes, let's die ich nicht kenne.
Die du nicht kennst, wo du unbedingt freestylen wolltest.
Ja.
Also, was ich gelesen habe, ist, dass man jetzt von Instagram Stories auf WhatsApp Status cross-posten kann.
Ja.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ja dieses, sagen wir so, unliebsame Kind, WhatsApp Status, was kaum einer nutzt, ne?
Eltern.
Außer, ja. Eltern, ich außer sagen, Eltern. Ja. Großeltern.
Ja.
Ja. Gerne. Und so Patentanten und sowas.
Ja.
Ja, und so, ja, ja, genau so. Und dann ist jetzt die Frage, denkst du, dadurch verändert sich was? Also denkst du, dadurch verändert sich die Bedeutung und auch die Priorisierung von WhatsApp-Status? Und wenn ja, was hat das für Auswirkungen auch für Marken?
Können Marken, also ich habe es nicht gelesen, muss ich erst mal eingestehen, können Marken, also ja, die haben ja eigene WhatsApp-Channels dann wahrscheinlich, ne?
Genau, also du kannst, ob du jetzt ein User bist oder eine Userin oder eine Marke, du kannst prinzipiell den Content von Instagram Stories jetzt auch auf WhatsApp teilen, so, ne, im Status halt, genau.
Ja, ja. Also ich glaube erstmal für so Privatpersonen ist es, glaube ich, ganz cool. Ich finde WhatsApp-Stories eigentlich ganz nice, also ist ja nochmal ein bisschen privater. Insta-Stories hat man ja auch immer so 900 und guckt nie alle an. Deswegen ist eigentlich WhatsApp-Stories ein bisschen underrated, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, das macht es leichter, das zu nutzen, weil so meine wirklichen Freunde oder Familie schaue ich dann ganz gern. Ich habe ein bisschen Angst, weil mein Dad hat jetzt auch Insta und der macht manchmal WhatsApp-Stories und ich hoffe nicht, dass er gecrosspostet wird. Aber genau, ich glaube für Marken, ich glaube, was auf jeden Fall geändert, also diese WhatsApp-Broadcast-Channel, die sind schon sehr stark. Also gerade wenn man über so Community-Building spricht, ist Community-Building bisher immer so, wir antworten auf Kommentare, was auch cool ist, aber wirklich so eine Connection aufzubauen, nicht nur so Newsletter-mäßig, sondern vielleicht mal auch eine Interaktion zu geben, der Community was zurückzugeben, sind diese Broadcast-Channel sehr nice und auch sehr underrated. Und deswegen, glaube ich, kann das cool sein. Also macht es doch leichter. Ich schätze mal, dass Marken einfach noch leichter die Inhalte teilen können. Also ja, wieso nicht?
Spannend, ja.
Aber sie ist auch kein Major Change, so ist eher so ein Distribution-Vorteil.
Ja. Habt ihr mal bei euch eine Agentur für irgendeine Marke WhatsApp, also die Broadcast-Channels genutzt?
Wir haben noch nicht so den einen prominenten Case. Wir haben auf jeden Fall ein paar Marken, die das viel machen. Jack Wolfs macht das auch, das machen wir aber nicht selber. Und arbeiten da gerade viel daran. Das machen auch, glaube ich, noch nicht so viele so krass. Gerade wenn es so diese Insta-Broadcast-Channel, wo man reinschickt. Ich glaube, was sehr cool ist, ist, wenn es auch interaktiver ist, also Leute auch reinschreiben können, nicht nur zum Kaufen, sondern, keine Ahnung, Marken, die sich viel zum Beispiel Festivals oder Kultur auf die Flagge schreiben, sollten an sich genauso einen Channel haben und da vielleicht irgendwelche Festival-Tickets verlosen oder irgendwie das Leben und der Community geben. Wir haben auch noch nicht so diesen einen prominenten Case bisher leider.
Ja, ich finde das.
Sind WhatsApp-Channels die neuen Facebook-Gruppen?
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, es ist so geil, weil also WhatsApp ist halt so groß. Es ist so groß, ne? Also in der Reichweite. Es ist 80-90%.
Ich glaube, alle.
Ist das größte soziale Netzwerk in Deutschland. Und Marken waren da lange gar nicht präsent. So, jetzt gibt es diese Broadcasts, wo aber gefühlt auch eher Creatorinnen am Start sind. Also ich weiß, Joko ist da zum Beispiel sehr aktiv.
Ja.
Mark Zuckerberg ist da selber sehr aktiv. Dann gibt es diese, Push-App. Also dann, dass du da schon dann in den Chats, in die Chatfunktion reinslidest, aber das dann eher so Newsletter-mäßig. Ne? Snox macht das mit vielen Deals. OMR macht das mega gut, finde ich, mit Updates. Das ist natürlich einfach, weil die ein Publisher sind. Aber ich warte irgendwie noch so auf den Mega-Case, wo Marken das halt mal mega gut und um die Ecke gedacht nutzen. Ne?
Also ich erinnere mich halt wirklich an so die High-Phase von Facebook-Gruppen. Ich war mal in Amerika und da war das halt noch größer. Ich habe da mal im Auslandsjahr gemacht. Ich weiß noch, früher war ja Make-up mega das große Thema und dann ist es irgendwann geswitcht zu Skincare. Wisst ihr? Also ich weiß, ihr beide seid wahrscheinlich echt die schlechtesten
Anfänger. Ich kenne mich da total aus. Also ich habe das miterlebt, hautnah.
Meine Routine ist ein Schritt und das Wasser wirklich. Aber.
ich gebe dir mal ein paar
als sehr gerne. Produkte ich habe es wirklich nötig, ja. Trink.
Anyways, und ich weiß nicht, ich war in so einer Skincare-Gruppe und im Endeffekt war die auch von einer Brand. Und die Brand war halt so im Hintergrund und hat halt immer, wenn sie, also da war so viel Austausch, da war so viel Engagement in dieser Gruppe und ich habe da halt auch selber abgehangen. Und es war so interessant, weil da so viel Condensed Knowledge um ein Nischenthema, und damals war Skincare noch wirklich nischig, es war auch eher so Clean Skincare, sagt euch jetzt auch nichts, egal, so viel Nischenwissen geballt an einem Ort, und sowas als Marke zu kreieren, ist, glaube ich, auch super schwierig, weil es ein bisschen Henne-Ei-Phänomen, ne? Wer ist als erstes da und wie machst du es irgendwie nicht so produktfokussiert, aber an sich wäre das ja das Goal für einen WhatsApp-Channel, oder?
Ja, aber diese WhatsApp-Channels entstehen ja meist selber von Marken. Also es ist ja nicht dieser organische Raum, der entsteht und dann ist eine Marke smart und ist irgendwie drin. Oder da ist auch viel mehr diese Interaktion drin, irgendwie, wo alle drin schreiben. Ich finde es aber spannend, dass WhatsApp jetzt auch, genauso wie Social Media, immer mehr weggeht von Social. Also WhatsApp ist ja noch full Social, voll dieser Austausch, wie es Instagram eigentlich auch noch viel ist. TikTok eigentlich gar nicht mehr, ist ja eigentlich nur noch Media und wenig Social. Und auch WhatsApp als Social immer mehr jetzt auch oder auch so Media-Möglichkeiten gibt. Also wenn diese Stories mehr da sind, vielleicht kann es auch irgendwann nochmal mehr beworben werden oder sowas. Das ist irgendwie spannend, wie alles Richtung Media einfach geht und weg von Social.
Ja. Geil. Erste aufregende Beobachtung. Schon mal sehr gut. Dann lass uns doch mal in unser Hauptthema reingehen. Also wir dachten, wir diskutieren heute die 6 größten Fehler.
Einspruch, das stimmt
Einspruch.
Nicht.
Okay.
Timo hat es vorgeschlagen. Das kannst du nicht crediten. Also, Timo dachte, wir sprechen heute
Timo, deswegen, wir laden uns ja immer Gäste und Gästinnen ein, die smarter sind als wir. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Timo diesen geilen Impuls mit reingebracht hat.
Genau.
Also Timo hatte die Idee, dass wir diskutieren, also bewusst Diskussion. Das ist jetzt nicht, hey, Interview, Monolog, du erzählst uns was, sondern du bringst 3 Thesen mit, wir bringen 3 Thesen mit, was Marken immer noch falsch machen, was besser gemacht werden könnte. Und wir tauschen uns da aus, gucken, ob wir allein sind oder nicht und steigen jetzt in den Ring.
Yes. Und ich glaube, genau dieses Diskutieren macht spannend und auch so ein bisschen diesen Challenge-Blick zu haben und zu gucken, was kann noch nicht stimmen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich kenne eure 3 Thesen nicht, ihr kennt meine 3 Thesen nicht.
That is funny, hätten wir einfach die gleichen 3.
Der gleiche ChatGPT-Prompt.
Das wäre eine sehr kurze, ja genau. Ich glaube, es wäre eine sehr kurze Folge, aber würde mich jetzt auch nicht krass überraschen. Ich glaube, wir haben relativ ähnliche Einstellungen. Deswegen wäre es sehr lustig.
True.
Genau, wollt ihr starten? Soll ich starten?
Immer der fragt.
Ja. Immer der fragt. Immer ich muss ehrlich gesagt noch einmal schnell lesen. Genau, ein Fehler, den Marken im Social Media, glaube ich, noch viel machen, ist Content richtig machen, aber nicht den richtigen Content.
Oh,
sehr verkopfter
Satz. Sokrates, Social Media Sokrates.
Das ist so ein Satz, wo man merkt, der Absender versucht, so klug wie möglich zu klingen. aber da steckt eigentlich wirklich was hinter. Es sind ja 2 Parts, der einmal dieser Content richtig machen, aber nicht den richtigen Content. Ich glaube, so dieser erste Part, Content richtig machen, ist so das, was Marken sehr viel beschäftigt gerade oder sehr viel beschäftigt hat und immer noch beschäftigt im Social Media, wo Dienstleistende wie wir, viel geholfen haben oder immer noch helfen und mega Probleme haben, im Social Media Content zu machen, den Leute anschauen, wo Leute nicht swipen, weil sie es halt nicht gewöhnt sind. Früher war es, dass sie Werbung produziert haben, dann haben sie Geld gezahlt, dass Leute sich das anschauen müssen. Jetzt müssen sie Geld investieren, damit sie Werbung machen, die Leute gerne anschauen und wegswipen. Wegswipen, genau.
Sorry.
Und das ist, glaube ich, so die erste Challenge. Wie machen wir auf welcher Plattform was? Also wie wird das richtig produziert? Wie ist das Plattform nativ? Wie erreicht man die? Wie erreicht man irgendeine Werbewirkung, dass sie sich an diese Werbung erinnern? Das ist, glaube ich, so die erste Challenge und da ist schon auch eine gute Entwicklung drin. Ich glaube aber oder habe oft das Gefühl, dass Marken noch relativ random Content-Strategien schreiben. Also die nicht, und das ist immer so ein Marketing-Buzzword, aber nicht wirklich datenbasiert sind. Ne? Mit datenbasiert meine ich nicht, welche Hashtags trenden gerade, sondern was braucht unsere Marke gerade und wo ist ein wirklicher Kommunikationsbedarf? Ich glaube, an einem Beispiel wird es recht klar. Zum Beispiel im Supermarkt kann man ja relativ easy eine Content-Strategie sich überlegen. Also es gibt sehr intuitive Themen. Im Supermarkt kann auf jeden Fall Unterhaltung machen, weil man will sympathischer wirken. Auf jeden Fall irgendwie Rezepte, man verkauft ja Lebensmittel. Eigenmarken will man pushen, vielleicht auch nachhaltiger wirken, wie es eigentlich jeder möchte, mit pflanzenbasiertem Content. Also es gibt 1000 Möglichkeiten. Preis, Leistung, Angebote, Employer Brand. Man kann so 8 Themen eigentlich hinschreiben und zu allem Content machen und kann es irgendwie Content-Strategie nennen. Ich glaube aber, dass es, um Ressourcen zu sparen und wirklich zu gucken, wo man es braucht, man es noch datenbasierter machen kann und anders messen muss. Also es reicht nicht nur, Content zu machen, der dann gut ist. Man sieht, es hat viele Likes, es hat viele Views, weil man die wirkliche Werbewirkung nicht versteht. Und wie wir es, und ich glaube, ihr es auch genauso macht, ist viel mehr mit Marktforschung zu arbeiten und am Anfang einmal zu fragen, wie stehen wir überhaupt in unserer Marke und wie stehen wir zu Wettbewerbern? Und da nicht so eine klassische Marktforschung, welchen dieser Supermärkte kennst du oder Discounter? Und dann gibt man es an und kommt es raus, ja, alles so zwischen 90% und 99%, whatever the fuck ever, so dass es uns bringt jetzt als Aussage, was sollen wir daraus lernen? Sondern vielmehr zu fragen, wenn du an einen Supermarkt mit einer hohen Lebensmittelqualität denkst, an welchen denkst du? Wenn du an einen Supermarkt mit tollen Eigenmarken, mit einem pflanzenbasierten Sortiment, mit einer guter Preis-Leistung, mit einem guten Angebot und denkst, und dann sieht man halt, wo man steht. Und wahrscheinlich sind Supermärkte wie Edeka oder Rewe in der Lebensmittelqualität sehr gut und stehen da schon. Das heißt, das muss nicht der mainly Fokus sein, wo man rein investieren muss. Wenn du auch irgendwann Advantages hast, da stehst du einfach drüber. Vielleicht hast du aber bei Eigenmarken todest das Disadvantage zu anderen und merkst aber, ey, so wir haben crazy Eigenmarkenportfolio, da ist wirklich ein Kommunikationsbedarf. Und da dann seine Ressourcen drauf zu fokussieren, ist der erste Schritt, um nicht alles so ein bisschen, sondern das, wo wirklich Bedarf besteht. Und der zweite Schritt ist auch, wirklich zu verstehen, ob den Content, den man macht, einen Impact hat. Also nicht nur einmal diese Messung, sondern am besten jedes halbe Jahr. Und siehst du immer nach einem halben Jahr, krass, ist jetzt da wieder der Wert gestiegen. Also verbinden die Konsumentin mit uns diesen Category Entry Point, diese Eigenmarken oder nicht. Und ich glaube, das ist so dann das volle Paket. Also nicht nur Content richtig machen, sondern auch wissen, welche Content es benötigt. Und ist der Content, den wir machen, zahlt er wirklich auf die Marke und auf die Wahrnehmung ein?
Mhm. Ja, super, super spannend. Ich glaube, Paulina, wir würden das auch unterschreiben. Ne?
Also, ja, signed, sealed, delivered.
Ja, total. Also ich sag mal so, was ich verstanden habe, ne, aus deiner Argumentation, zu sagen, okay, also die Leute, die Brands verstehen, wie Content ästhetisch aufgebaut werden muss. Ne? Sie wissen, okay, welche Videos wichtig, die können auch Themen identifizieren und die wissen auch, wie ein guter Edit aussehen muss. Ne? So, aber die Frage ist halt, das findet oft in so einem luftleeren Raum statt, ne? In so einem in Brainstorming gefühlt, wir haben drei lustige Sachen, das machen wir. Aber warum das wirklich das Problem der Marke löst, das ist halt eben nicht datenbasiert entschieden. So, ne? Und genau. Da sagt ihr, hey, ihr macht eine Marktforschung, guckt euch das an und sagt, okay, guck mal, das sind die drei Probleme, das sind die Botschaften, die fehlen, da müsst ihr reingehen und auf Basis von diesen Insights, ne, dann baut ihr quasi eine Content-Strategie auf, die dann halt eben auch gemessen wird. So, ne?
Es muss halt immer aus dem Insight kommen. Also so irgendwas Intuitives machen kann auch funktionieren, ist ja auch fein, aber im besten Fall kommt irgendwas aus dem Insight und dass man irgendwie immer einen Anlass hat, eine Kommunikation zu bauen und nicht einfach Social Media macht, um Social Media zu machen oder TikTok haben, um TikTok zu haben, sondern es muss irgendwie auf die Marke oder auf das Business einzahlen.
Ja, ich glaube, das ist also eigentlich geht das Hand in Hand mit einem Punkt, den wir auch mitgebracht haben. Oder,
let's go.
Das war einfach Thema. Ja. Surprise, surprise. Strategie. Also es hört sich so, ist auch, glaube ich, so ein Wort, was ganz viel genutzt wird, aber sich einfach zu fragen, okay, wofür stehe ich als Marke? Also, weil ich stehe ja nicht als Supermarkt für Essen. Weißt du, was ist meine, wofür stehe ich als Marke? Was davon interessiert überhaupt die Leute da draußen? Weil es kann ja sein, dass ich für XYZ stehe, aber no one fucking cares about XYZ.
Ja.
So, ne? Also, was sind Themen, kulturelle Spannungen, Entwicklungen, die eben die Community da draußen interessiert? Und dann als drittes sich zu fragen, okay, wie kann ich es denn anders machen, als das, was da draußen schon ist. Wie kann ich es denn anders machen als der Wettbewerb?
Ja.
Weil das bringt mir halt auch nichts, wenn ich einfach eins zu eins das Gleiche mache. Und ich glaube, das ist so interessant, was du sagst, weil es ist so oft, dass gerade wenn wir über Social reden, so die naheliegendsten Themen irgendwie genommen werden. Also ich sage ja Fashion Brand, dann machst du halt OOTDs oder irgendwie Hauls oder als Skincare Brand machst du halt Get Ready With Me oder Try My New Product. Das macht halt jeder Hans und Franz da draußen und es zahlt auch nicht auf Marke ein, sondern es ist halt sehr Product fokussiert. Und ich glaube, wenn du wirklich, also um wirklich erfolgreich zu sein als Brand, musst du dir halt überlegen, okay, wofür stehe ich, was sind meine Werte, was ist meine Haltung und wie kann ich das übersetzen in Content und welche Geschichten will ich da erzählen, um die richtigen Leute zu erreichen und mich abzugrenzen vom Wettbewerb.
Ja,
100%. Und das hört sich zwar so einfach an, aber wenn man sich mal wirklich ransetzt, dann ist es halt sehr viel Arbeit und sehr viel gute strategische Arbeit, die da reinfließen muss, um diese Fragen klar zu beantworten und das dann auch klar und deutlich durchzuziehen und stringent durchzuziehen, wie du dann sagst, und dann eben zu gucken, okay, hat das denn wirklich auch Auswirkungen? Also alles, was wir hier machen, merken wir das in der Marke, durch Opinion, whatever, oder halt nicht, müssen wir da nochmal ran.
100%. Ich glaube, das sind diese, und das kann man aber beides in diesen Top werfen, also das sind diese so Consumer Mindsets, also in welchen Momenten denken sie an welche Marke und warum, und das können so funktionelle Treiber sein wie, die haben tolle Eigenmarken oder halt, ey, die stehen für etwas und die stehen für Nachhaltigkeit, die stehen, zeigen Haltung, und das sind dann einfach funktionelle oder psychologische Treiber. Funktionelle sind immer mehr die Kauftreiber am Ende, aber diese psychologischen werden halt oft unterschätzt, weil die dich überhaupt zur Marke bringen und diese funktionellen Treiber kennenlernen lassen. 100%. Aber so zum Beispiel ein anderes Beispiel, was crazy war, zum Beispiel, wenn wir jetzt an C&A oder H&M denken, gibt es eigentlich keinen Differenziator so wirklich so richtig, wenn ich jetzt mal das so aus meiner Amateurhaltung sagen kann. Es ist schwierig zu differenzieren. Wir machen irgendwie beides das Gleiche, sind irgendwie günstig und Basics. aber haben relativ krass Portfolios. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt an crazy Kaschmir-Kleidung denkt, wo würdet ihr das kaufen? Wenn ihr sagt, okay, wir wollen eine gute Preis-Leistung Kaschmir-Kleidung haben. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespoilert so, aber...
C&A oder Kaufhof. Kaufhof hat auch sehr gut.
Kaufhof, genau. Ja, Kaufhof, okay, aber so, ich glaube nicht viele, und das ist mal eine steile These, ich hab die Messung nicht gemacht, aber wenige würden an C&A denken, weil C&A immer, natürlich, das ist auch das Core-Business so, mainly pusht auf günstig, nice Basics, aber sie haben auch eine extrem krasse Kaschmir-Line. Und ich glaube, dass viele Social-Media-Nutzer das gar nicht wissen. Ja. Und deswegen immer das Gleiche, diese Get Ready With Me, wir haben Basics, ist das Core-Business, soll nie an nicht sein, aber da sieht man dann in solchen Messungen dann mal krass, wir haben ein crazy Portfolio, also ein paar des Portfolios, haben es aber null oder zu wenig in der Kommunikation bedacht.
Aber interessant, weil für mich ist H&M und C&A, da liegen Welten zwischen.
Ja?
Für mich. Ja.
Okay, krass. Richtig krass. Was ist der Unterschied?
H&M ist viel mehr Premium. Also H&M ist viel mehr Klasse, viel mehr Stil. Ich würde immer in H&M reingehen, das wäre mir, also das ist jetzt sehr extrem, aber ich würde mich eher schämen, oder schämen ist auch so ein krasses Wort, aber C&A ist für mich weitaus uncooler als H&M. Ja. Liegt aber, glaube ich, wenn ich jetzt reflektiere daran, dass H&M gerade in meiner Jugend super viele Collabs gemacht hat mit Designern. Mhm. Die hatten immer diese Designer-Collabs. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Ich hatte das David Beckham Tanktop und ich habe mich so cool gefühlt.
So, genau, also ich kriege die gar nicht mehr zusammen, aber wirklich, also wirklich High-End, also High-Street-Fashion-Designer. Ja. Also jetzt nicht Chanel oder Dior, aber sowas wie... wir hatten da, glaube ich, auch eine Collab mit Lady Gaga, als die groß geworden
ist. Ja, das stimmt, diese Limited Editions, wo Leute wirklich so... Limited Editions
und die waren richtig teuer.
Ja, stimmt.
Und das mit Madonna, Lady Gaga, genau. Ja, stimmt. Und das waren so richtige Investments, so Sammlerpieces.
Krass.
Und, aber da ist jetzt interessant, weil das ist ja im Endeffekt überhaupt nicht funktional. Also es ist ja auch überhaupt nicht Zielgruppe, die im Endeffekt, also ich weiß nicht, ich habe früher immer, statt in so Big Macs hat man ja gerechnet, oder Cheeseburger, wisst ihr, so, ja, das sind 10 Cheeseburger, wenn es 10 Euro waren.
Ja.
Und ich habe immer in H&M-Tops gerechnet. Ein H&M-Tops hat damals, weiß ich noch genau, 3 Euro gekostet, 3,99 Euro, war immer so, boah, krass, das sind 5 H&M-Tops. Und so das.
Ich habe einen Döner gerechnet, by the way. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin oder ob ich jetzt hier oute, aber ich habe einen Döner gerechnet. 5 Euro ein Döner früher, alles gut.
Döner kenne ich auch, ja.
Döner war doch günstiger als 5 Euro, oder?
Ja, mit Getränken auch, so ein Döner essen gehen, so.
Das Dönermenü, ne? Der feine Herr aus Hamburg, ja.
Anyways, zum Beispiel irgendeine Collab mit Madonna, ich hätte mir nie in dem Alter eine Lederjacke für 800 Euro gekauft, so. Aber
das gab es bei H&M?
Ja.
Crazy, okay, ich habe einfach keine Ahnung von Fashion, ich nehme alles weg.
Nee, aber jetzt kommen wir halt genau da drauf zurück, weil ich meine, also meine These ist, dass diese Designer-Collabs, die gemacht haben, dieses ganze Investment, das war nicht im Endeffekt, um die Produkte zu verkaufen, sondern das war Marke. Und deswegen assoziiere ich jetzt H&M mit mehr Qualität, mit mehr Style, mit mehr Fashion-Bewusstsein als C&A. C&A ist für mich halt viel mehr Ramsch.
Ja, okay, verstehe ich.
Viel unstylischer. Ey,
ich hab viel zu wenig Ahnung von Fashion. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Und deswegen ist es, glaube ich, so richtig. Weil die rein vom Portfolio ist es ja relativ ähnlich schon, oder? Also,
klar, die werden genau die gleichen Sachen. Die werden sie wahrscheinlich noch an der gleichen Fabrik produzieren oder so.
Genau. Aber dann ist es wirklich einfach der Unterschied. Ich habe es immer sehr ähnlich wahrgenommen. H&M war so eine Jugendbrand, finde ich.
Ja, aber ich glaube, es gibt auch gar keine richtige oder falsche Wahrnehmung, sondern es ist halt Konsumentin wie Paulina. Ja. Ne? Es gibt Leute, wie Paulina denken, es gibt Leute, die wie du denken. Und das ist genau der Grund, wo, glaube ich, beide unsere ersten Punkte darauf einzahlen, zu sagen, hey, okay, Marken machen zielgerichtete Kommunikation für eine gewisse Zielgruppe. Also die muss definiert werden, das muss datenbasiert passieren und es muss das Problem verstanden werden. So, und Timo braucht eine andere Kommunikation als eine Paulina. So, und diese Daten muss man erstmal haben.
Ah, stell mal ja Kaschmir ein bisschen mehr in den Vordergrund für den Timo.
Hey.
Fun Fact, ne, irgendwo Vater von einem Freund von mir, der sagt nicht C&A, der sagt immer Charles und Anthony. Ich gehe zu Charles und Anthony, sagt immer zu seiner Frau, und gehe dann da einkaufen, weil das klingt ja nach so einem feinen Herrenausstatter.
Ja, da gehst du mit so einem feinen Zwirn raus.
Genau, okay, also das heißt, unser erster Punkt war das Thema Strategie, sauber durchdenken, darauf Kreation aufbauen. Und bei dir, wie fassen wir den ersten Punkt von dir zusammen, Timo?
Same.
Auch, also
aber Content, Content richtig machen, sondern den richtigen Content.
Okay.
Ist eigentlich das Ähnliche. Ich glaube so, was die Mega-Ergänzung war, dass es dass nicht nur diese funktionellen Treiber gibt, sondern auch diese psychologischen, was dann H&M das ausgemacht hat oder geändert hat. Genau.
Wann hast du Geburtstag?
31.07.
Fanny, mein Dad hat am 7.7. Weißt du, was ich dir schenke zum Geburtstag? Ich schenke dir, kennst du diese Letter Art, die so in so Karens Häusern hängen in Amerika? So Live, Love, Love. Home und so. Ich schenke dir das in so Holz geschnitzt, nicht nur richtigen Content machen, sondern Content richtig.
Richtig gern, richtig gern.
Das in die Küche hängen?
Ich würde es mir instant tätowieren.
Das ist geil.
Goals, okay, perfekt.
Und damit kommen wir zum nächsten Punkt.
Dann würde ich sagen, Fehler, den wir oft sehen, ist zu viel Produktfokus. Hast du das auch?
Krass. Nee, habe ich nicht drin.
Hast du nicht?
Okay. Oh.
War ja auch eben der Punkt von Pauli, dass du ihn ergänzt, dass es nicht nur um funktionelle, sondern auch psychologische geht.
Ja.
Deswegen 100%.
Ja, ja.
Habe ich so nicht einzeln drin.
Ja, ja, okay. Also ich würde es mal ein bisschen weiter aufbauen. Ja. Ne? Also ja. Uns ist total klar, wir arbeiten im Marketing. Ne? Paras sind wichtig und uns ist ganz bewusst, dass wir alles machen, auch auf Social, um im Endeffekt wirtschaftliche Ziele zu erzielen. So. Wir merken aber dennoch, dass ganz viele Marken immer noch so ein bisschen dieser alten TV-Welt drin hängen. Ne? Die hat immer sehr promotionales, es geht um USPs, es geht um Benefits, dann hast du auf Instagram irgendwie einen schönen Product-Shot aus dem Studio.
Ich meine, damals hast du 500.000 gezahlt, damit du einmal dein Joghurt zeigen kannst. Und natürlich würdest du gleich sagen, kein Fett, mega geiler Geschmack, kauf jetzt Joghurt.
Genau, und damals war es halt immer, genau, ja, also die alte Media-Logik ist immer Pay-to-Play. Also du kaufst dich als Werbung, als ein Fremdkörper ein in einen organischen Medienraum. So, ne, Radio, TV, Print, wie auch immer. So, du bezahlst dafür. So, ne, du bist Werbung, fertig. Ne? Und heutzutage ist es ja eher so, du bist auf Social, ja, ich versuche immer, also der Grund, warum Leute Social nutzen, wenn man es jetzt mal anschaut, was die Hauptmotivation, dann ist es meistens Nummer eins mit Freundinnen in Kontakt bleiben und Familie. Und dann kommt Unterhaltung, so dieses Wegdribbeln mal mental, ne? Raucherpause, einfach mal sich ein bisschen wegzuscrollen. So, ne? Der Klassiker.
Wegdribbeln mental.
Ja, wegdribbeln mental.
Davon liegt so eine Leather Art und schenk ihm das. Das wird dann das wird so mental.
Ja, das so, ne? Couch. So, und ich bin halt ein großes. Genau, wir haben eben viel über Konsumenten geredet und das ist halt der State, in dem Leute da auf Social drauf sind. So, und wenn ich dann meinen Produktcontent da reinschieße und da versuche zu verkaufen, dann ist das erstmal ein Dismatch. So. Und deswegen denke ich immer, ist unser Anspruch zu sagen, hey, Marken müssen so smart sein, wie so ein trojanisches Pferd, ne? Content entwickeln, der in dieses Mindset reinpasst. Lass ihn unterhaltend sein, lass ihn inspirierend sein, lass ihn auch einfach mal dumm sein. Also das ist so, viel Stuff auf Social ist dumm. Ne? Wir machen hier keine Raketenwissenschaften. Ja. So, und dann ist die Marke aber der Absender. Also Marke ist wie so ein Media-Haus. Ne? Und also da pushen wir immer sehr drauf. Und die Produkte, die müssen eine Rolle spielen. Klar, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir eine Strategie brauchen, die auch die Marke in den Vordergrund rückt. Ne? Paulina meldet sich. Lass mich mal kurz den Gedanken zu Ende setzen. Und das heißt nicht, dass gar kein Produkt-Content stattfinden soll. Ne? Aber nicht ausschließlich und nicht mit diesem Fokus auf, hey, aus der alten Printwelt oder aus der alten TV-Welt.
Genau. Zwei Sachen zu Add-on. Das erste Thema ist, wenn es zu viel Produkt ist, dann merkst du auch einfach, dass es sehr firmenzentrisch gedacht ist. Es ist sehr company-centric. Weißt du? Es geht gar nicht darum, hey, was interessiert denn die Leute da draußen? Was wollen die denn, was interessiert die, was wollen die sehen? Sondern es ist sehr, fast schon ein bisschen egoistisches Mindset. Und dann vielleicht einfach nochmal so als Inspo, ikonische Marken, also wirklich große, phänomenale Brands, reden nie über ihre Funktion. Also ein Apple, ein Patagonia, ja. Ein Nike. Also Nike sagt doch nicht, guck dir mal diese geilen Laufschuhe hier an. Ja, die Sohle, die ist 1A, prima. Damit läufst du schneller. Nee, Nike sagt dir, Alter, egal wie du aussiehst, egal wie alt du bist, egal woher du kommst, you're a fucking athlete, if you want to be. So.
Ja.
Und ich glaube, das muss man sich halt einfach fragen, okay, will ich irgendwie Performance abverkaufen? Ist halt, glaube ich, funktioniert, glaube ich, sehr kurzlebig. Wenn du sagst, hey, mein Ziel ist, eine ikonische, langfristige Brand aufzubauen, da muss ich Haltung haben, da muss ich für was stehen.
Ja, ja, 100%. Also erstmal Fun Fact, ich hoffe, wir können das Mikro runterpegeln, sonst gibt es hier so einen Eiskaffee-ASMR, den bin ich mir so schlürfe.
ich glaube, das machen wir extra laut.
Gibt es eine extra Folge noch?
Gibt es eine extra Folge, einfach nur Eiskaffee.
Du bist so Eppendorf, das ist Wahnsinn.
Ey.
Wohnst du in Eppendorf in Hamburg?
Nein, in Holofest. Wo wohnst du überhaupt? Holofest. Mein Viertel heißt Generalsviertel. Und das ist ultra, also es ist null ein Generalsviertel, aber ich finde den Namen cool. Und es war so ein bisschen so ein achtjährigen Dream, wie man sich wie so ein General fühlt. Whatever. Nein, also 100%, ich glaube auch. Ich glaube, es kommt aber auch immer ein bisschen auf die Marke an. Also die ganzen Iconic Brands zum Beispiel haben es auch deutlich leichter, das zu machen. Also ich denke da zum Beispiel direkt an euer Nikon Case, diese Mystery Box, was ja absolute Creator Best Practice ist, wo einfach, ihr habt ja eine Box einfach hingeschickt, korrigiert gerne, wenn ich es falsch sage, und da einfach drin steht, be creative, und die Leute machen irgendwie coolen Content.
Kannst du mit Charles & Charles anfangen, super, ja.
Genau.
Wie du den Case pitcht.
Genau, und so. Das ist halt schwierig, das kannst du jetzt nicht machen, wenn du Margarine verkaufst oder irgendwie für Letter oder sowas. Da kannst du nicht sagen, wie schmier dein Brot oder sowas. Also das funktioniert auch perfekt zu diesem Produkt, weil das Produkt schon so mega kreativ ist, dass sowieso mega Content auf der Plattform ist. Und es gibt schon extrem viele, die wahrscheinlich die vor mit Nikon Content gemacht haben. Und deswegen ist es so ein dankbares Produkt und eine Marke. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Magnum Eis oder sowas verkaufst, die Marke kennt man schon. Ohne die Markenarbeit zu leisten davor, können sie nicht Produkte zeigen. Aber ich glaube, es kommt immer auf die Marke und Produkt, wie gut man das integrieren kann, und auf die Reihenfolge. Also man sollte nie einfach abverkaufen. Also Letta sollte in keinem Fall einfach so ihre Margarine zeigen. Vorher sollte auf jeden Fall Brandarbeit sein und voll im Hintergrund stehen und als Absender sein, 100%, und diese Nachfrage generieren. Irgendwann muss natürlich dieser mehr Abverkauf kommen. Aber ich glaube, es ist immer auch unterschiedlich schwierig, weil so ein Nike zum Beispiel ist auch todesleicht, aber da passt es nochmal mehr rein. Dieser Athlete-Content, wenn du jetzt auch für On oder sowas machst, dein Account, du hast ja vorher schon die Schuhe getragen und musst es nicht so integrieren.
Aber zum Beispiel Scrub Daddy, ein Schwamm.
Ja. Ja, aber da ist auch zum Beispiel Höhle der Löwen so iconic, also das ist einfach eine iconic Geschichte, das ist auch so eine Gründergeschichte, also bei Marken ist ja auch oft, dass die Gründer selber, wenn es eine iconic Snox oder so, ist ja auch eine für Deutschland iconic Gründergeschichte, so mit Socken so viel Umsatz zu machen, und bei Scrub Daddy war ja auch der Gründer, der hat by the way so eine iced out Scrub Daddy Chain, ich habe letztens eine Reportage gesehen, es ist sehr lustig, wie sein ganzes Leben von Scrub Daddy
angenommen ist. Ich wusste gar nicht, dass das so eine krasse Founder-Story ist.
Der hat ja bei Höhle der Löwen, das war die erfolgreichste Geschichte, der hat bei der Höhle der Löwen gepitcht in Amerika, hat ein Investment bekommen.
Ja, jetzt wo du das sagst, habe ich das irgendwie so, ich habe schon einen Ausschnitt gesehen und so, ich wusste nicht, dass das so deren Kickoff, also deren, ich dachte tatsächlich, dass TikTok deren Vehikel gewesen
wahrscheinlich wäre. Auch, weil es ja doch ein geiles Produkt ist, ne? Mhm. Also das Produkt selber ist ja so simpel, aber so kommt dann schon wie Magie zwischen, fast vor. Aber ja, klar, auch trotzdem. Also ich glaube nie, dass man nur Produktfokus machen sollte, aber manche Brands haben deutlich leichter. Und ich glaube, jetzt dieses dumme Beispiel Margarine oder sowas oder Eis ist halt nochmal schwieriger einzubinden als so kreative Produkte, wie es Schuhe sind oder so sportliche Produkte, wo anyway schon Content ist.
Also es gibt hundertprozentig immer Abstufung, ne? Was einfach, also sag mal so, wenn es banal an Lifestyle dran ist irgendwo und so mehr emotional, dann ist es einfacher. Ich glaube aber, ich würde es nicht hundertprozentig unterschreiben, ne? Also selbst Margarine, ich habe dir leider den Namen vergessen, es gibt ja diese legendäre Buttermarke aus Amerika, diesem silbernen.
Ja, fuck.
Und die machen wirklich, ich weiß nicht, was die auf die Social machen, aber die, ich erinnere mich immer, also damals noch an wirklich Ads von denen, und das war einfach cineastisch, dass das hätte irgendwie George Lucas filmen können, und das war wirklich Slow-Mo, das Feuer geht auf, du hörst dieses Gas, weißt du, dieser Sound krank, dann wird diese Butter in die Pfanne, in so eine gusseiserne Pfanne reingeworfen, dann zischt die so, dann wird so eine Zwiebel geschnitten, dann ist so ein Close-Up, dann hast du das Gefühl, die Zwiebel ist ein Planet, also das ist so ein kreatives Storytelling, was dann genau dieser Emotion und diesem Bedürfnis von Köchinnen widerspiegelt, okay, ich bin irgendwie ein Artist, ich schaffe hier was Großes, das ist so meine Welt irgendwie. Ja. Und da, das könnte Margarine auch machen, so ganz doof, ne? Und das ist halt ein boring Produkt. Got Milk zum Beispiel.
Got Milk, legendärste Kampagne.
Ja. Ich glaube halt, dass es sowas braucht, damit Marken ikonisch werden. Ja. Ne? Also auch Apple beispielsweise, klar, es ist jetzt einfach, weil die es gemacht haben, so, ne? Ja. Ich weiß nicht, was Samsung da macht. Die machen es garantiert anders. Die sind viel mehr produktfokussiert, viel mehr auf Bits und Megapixels und so. Ja. Ne? Und ich glaube, bei Apple war das schon dieser Leap. Die kommen aus dieser IBM-Phase. Damals IBM hat nur, war dieses Corporate, diese Corporate-Welt, so sehr unnahbar, sehr unmenschlich, sehr daten, sehr technisch. Und Apple war so, hey, wir machen den Computer transparent. Hey, und der heißt übrigens Lisa. Und der ist, wir haben eine bunte Tastatur. Weißt du, das war so sehr verspielt. Und ich glaube, dass das schon Marken das leveragen können, ne? Wegzugehen vom Produkt auf eine andere Ebene und dann ikonisch zu werden.
Ja, 100%.
Aber es ist schwierig, 100%.
Ja, ich meine auch, gar nicht, dass es nur das ist, aber irgendwann muss es auch präsent stattfinden. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass man Social auch viel mehr in so einer Customer Journey denkt und du niemals am Anfang der Customer Journey jemandem ein Produkt ins Gesicht schmeißt, sondern erstmal eine Story erzählst, irgendwie diese Marke interessant machst und diese Nachfrage überhaupt generierst, dass sie Interesse an der Geschichte haben, sich damit identifizieren. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann auch die Produkte besser kennenlernen kannst. Aber halt in keinem Fall straight in the face.
Ja. Cool. Dann war das Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Jetzt bist du aber dran.
Ja, das ist ein guter Übergang. Ich habe gerade Customer Journey gesagt. Also ich habe den selber erzeugt, ein bisschen ungewollt.
Oh, smart.
War echt unbewusst. Customer Journey. Also ich glaube, ein Fehler. Ich versuche das immer so zu sagen, dass man es nochmal so klippen kann.
Ja.
Bitte klippt es nicht. So wahrscheinlich kein guter Punkt.
Das klippen wir. Ich werde das klippen und danach aber Eiskaffee, Eis und ASMR.
Ja, sehr gerne. Immer zwischendurch. So nach jedem Wort einmal ASMR. Ich glaube, ein Fehler, den Marken im Social Media machen, ist zu sehr in Plattformen zu denken, statt in einer Customer Journey.
Mhm.
Das war der Clip. So.
Ja, das war gut, der hat gesessen. Ja, Letter Art, let's go.
Was ich damit meine ist, dass oft, glaube ich, Marken, wenn sie an Social Media denken und auf Social Media gehen, so denken, okay, was sind so Plattformen, auf die wir gehen? TikTok, Insta, Facebook. Wir überlegen jetzt, was machen wir da? Laden da Sachen hoch und gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist A, sehr viele Plattformen nicht genutzt werden, also so die durchschnittlich, gerade junge Leute sind durchschnittlich auf 5 bis 7 Plattformen aktiv, ne? Und so Plattformen wie ein Reddit, wie ein Pinterest oder sowas werden.
Ich bin voll der Jodel-Fan.
Der was Fan?
Jodel.
Jodel, ah, normal, natürlich. Kann man da gut Werbung machen?
Ja.
Das ist so ein Studentending eigentlich, oder Studierendending, ja.
Wir sind im Austausch mit dem Gründer.
Ja.
Ja.
Geil.
Den versuchen wir reinzuholen.
Ja, genau. Und da sind ja, also gerade in solchen, wo nicht viel Werbung ist, wo man full drin ist, selber interagiert, da drin stattzufinden, bist du ja auch in ganz anderen sind die Rezipienten auch in einer ganz anderen Verfassung. Also beim TikTok erwartet, beim Instagram erwartet man Werbung, es gibt. Bei einem Reddit bist du ja so tief in irgendwelchen Subreddits drin und liest dir Sachen durch zu genau diesen Themen. Bei Pinterest bist du ja in absolute Kaufabsicht. Also das gesamte Sinn ist, sich Inspo zu holen, sich Moodboards zu erstellen. Und wenn du da als Marke nicht stattfindest, also nur da stattzufinden, nur da Abverkauf zu machen, funktioniert vielleicht auch, ist aber wieder nur dieses Produktfokussierte. Wenn du aber vorher auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube genau dieses Markenthema pusht und irgendwie eine coole Marke wirst, kannst du auch viel besser auf Pinterest verkaufen. Also so die Bottomline ist, nicht nur in einzelnen Plattformen zu denken, sondern so in diesen typischen Mainstream-Plattformen, sondern auch in Reddit zu nutzen, wo auf Reddit sind so letzten LinkedIn-Post gemacht, so die Social-Rebellen-Plattform so. Also da sind dieses ganz viele so unduplicated Audiences, weil viele, die auf Reddit sind, die so typischen so TikTok und Insta recht ablehnen, denken so, das ist so nicht mehr mein Social Media, ich will auf Reddit sein, was auch absolut fein ist. Und da ist für ein Media-Mix natürlich spannend, genau diese Zielgruppen zu erreichen, die du sonst nirgendwo erreichst. Ne? Und ich glaube, da mehr Plattformen zu considern und mit in den Mix reinzuspielen, ist, glaube ich, recht smart. Vor allem, weil bei Pinterest eine ganz andere Verfassung ist. Da wollen die Leute wahrscheinlich dann eher kaufen. Und wenn du vorher gutes Branding betrieben hast, dann sehen sie dich da wieder. Du bist schon im Consideration-Setup durch die Kommunikation auf den anderen Plattformen und dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit höher. Und das ist so dieser zweite Punkt davon, dass die Customer Journey nicht einen Schritt sein sollte mit Produkt, das wäre der Worst Case, aber sie auch nicht nur aus nur Branding besteht, sondern auch genauso in die nächsten Stufen gehen kann und wirklich Consideration pusht und du das im Social auch gut abbilden kannst auf den verschiedensten Plattformen.
Ja, also würde ich auch unterschreiben. Ne? Es gibt ja dieses Phänomen von Underpriced Attention. Wenn ihr es kennt, hat Gary Vee, glaube ich, sehr geprägt. Der Grundgedanke ist zu sagen, also auf Reddit würde ich zum Beispiel schon sagen, ist so viel Attention drauf, da sind so viele Leute drauf. Also wir haben das Thema auch schon ein paar Mal im Podcast adressiert und Paulina, du entwickelst dich gerade auch zu einer kleinen Reddit-User.
Ich bin auf Reddit. Wegen meinen Restless Legs. Ich habe so Restless Legs.
Die was?
Ich habe Restless Legs.
Okay. Das? Ah, doch. Ja.
Ja, und ist halt so krass, weil ich bin in der Restless Legs Community jetzt. Das ist so krass. Also, das hört sich so bescheuert an, aber da werden so viel Deep Knowledge halt einfach geteilt. Nehme jetzt alle Supplements, die Reddit mir empfiehlt. Ich esse keine Schokolade mehr. Ich trinke keinen Rotwein mehr, sondern es hilft halt wirklich. Und es sind halt Sachen, die findest du im Internet einfach so nicht.
Ja.
Das ist so krass.
Ein kleiner Callback. Ich glaube nicht, dass diese WhatsApp-Channel Cross-Posting die neue Facebook-Gruppen sind. Reddit sind die neuen Facebook-Gruppen, glaube ich. Also das ist ja genau die gleiche Dynamik.
True.
Und da ist die Interaktion.
Ja, true.
Ich find's so crazy.
Bist du auf Reddit hier?
Nee. Kaum. Wenig. Bisschen. Ich habe nur aus Recherche, aber nicht so viel. Nee, ich bin nicht so der Text. Also Text ist nicht mein Format.
Dachte ich auch, aber ich bin ein richtiger Fan jetzt.
Ja, man muss mal reingehen, ne?
Ist doch so lustig.
Und du musst halt in Gruppen gehen, die direkt so deine Deep Passions triggern, weißt du?
Ja, also, ich will es eigentlich mal machen. Ich versuche halt dadurch, dass Arbeit natürlich schon viel mit Social zu tun hat und am Handy sein, versuche ich immer privat so wenig wie möglich irgendwie. Aber ich glaube, Reddit könnte ganz gut sein.
Ja, genau, um meinen Punkt zu Ende zu bringen. Das ist okay. Also da ist halt eben so viel Aufmerksamkeit drauf, ne, die eben noch nicht gematcht wird von den Marken, die da relevant sind und da stattfinden. So, ne? Deswegen, ich bin bei dir, das sowas mitzudenken, solche Anführungszeichen Nischen mitzudenken, super krasses Potenzial.
Ja.
So super krasses Potenzial.
Und ich verstehe aber auch, warum Marken das machen und warum Marken dann eher auf Insta und TikTok gehen und irgendwie das schnell machen, weil es halt auch echt nicht leicht ist, auf Reddit cool zu sein. Also je mehr Plattform du hast, du kannst ja nicht einmal eine Kampagne machen, die überall reinschmeißen und du musst dich ja trotzdem an die Plattform anpassen.
Und du brauchst halt auch das Budget. Du brauchst erstmal das Knowledge, natürlich. Du brauchst das Budget und das auszusteuern ist einfach... Klar, es ist viel mehr Arbeit.
Ja, aber so, genau, deswegen ist der intuitive Gedanke, es sind mehr Ressourcen. Ich glaube aber, dass der insgesamte Return trotzdem noch höher ist. Also das Media wird effizienter, die Marke wird besser wahrgenommen. Ich glaube, der insgesamte Return wird noch mal besser. Und ich glaube aber gerade deswegen, sowas auf Reddit cool zu sein, ist sehr schwer. Ich glaube, Leute, die auf Reddit es schaffen, eine Marke cool auf Reddit zu machen, haben es nicht so leicht auf Pinterest, weil das nochmal auch ganz andere Nutzende sind so. Aber ich glaube, dass sich der Invest lohnt, wenn man die Ressourcen hat. Ja. Und auch so generell, die Punkte beziehen sich relativ viel auch einfach auf große Brands. So, ich glaube jetzt so kleine E-Commerce-Startups oder Scale-Ups oder sowas haben natürlich dann wahrscheinlich nicht die Ressourcen, jede Plattform rein zu deepdiven. Aber ich glaube, für große Marken sollte es noch underrated.
Super nice. Okay. Was ist der fünfte Punkt ist genau, unser dritter, Paulina?
Genau, sehr hands-on einfach. Wir wollten was mitnehmen, was uns einfach zu verstehen ist. Ja. Community Management. Ich glaube, Marken setzen immer noch viel zu wenig auf Community Management. Also so, es ist so wichtig. Und ich meine gar nicht damit so dieses klassische Outbound Community Management. Ich kommentiere jetzt unter Rihannas Post und mein Kommentar kriegt 200 Likes und yay, dafür feiere ich mich jetzt ab, weil es ziehen eh nur Leute aus den USA, wenn ich eine Marke bin, die halt nur in Deutschland ist.
Wir hatten genau das gerade. Wir haben einen Kommentar bei, ich habe die Namen der Künstlerin vergessen.
Sarah Larson, I just wanna be part of your symphony.
Ja, genau. Genau. Ja, und das hatte 150.000 Likes. Und das wurde so in die Gruppe geschickt, so ey, voll geil, ist auch ultra stark, ne? Shoutout Coco war das, glaube ich. Nice. Und ultra stark, aber...
Witzig, ich habe das Kommentar nämlich auch gesehen.
Geil. Und es sehen auch Leute aus Deutschland, ne? Keine Frage. Ja. Und war trotzdem absolut richtig so, aber natürlich sehen es auch viele international und das bringt Rewe halt eigentlich gar nichts. Ja. Aber es sehen mit Sicherheit von 150.000 Leuten auch sehr viele. Deswegen lohnt sich das schon noch. Aber ich glaube genau das ist es. Eben was der Rechte, eben was der Linke. Dass halt... dass so viele jetzt wieder machen, dass es so schwer ist, da wieder zu gewinnen.
Ja, genau. Und ich glaube, dass, also ganz lange war es eben dieses, also ich glaube auch dieses Thema Community Management entwickelt sich noch voll krass. Ne? Wir kommen irgendwie aus dieser klassischen Customer Service, aus dem Customer Service Gedanken. Dann waren wir ganz krass auf diesem, okay, Brand Beef. Auf einmal so, ne, Deutsche Bahn, Flixbus, irgendwie alle battlen sich jetzt und wer hat irgendwie the most witty Spruch in der Tasche, wo ja auch dann irgendwie UserInnen Videos gemacht haben und waren so, Alter, ey, hat sich vergessen, der Azubi da auszuloggen. So, ey, das ist fucking AIDA. So, ihr macht Kreuzfahrten. Ich habe keinen Bock, dass ihr hier irgendwie mich auf TikTok beschimpft. So was geht.
So krank overrated, so schnell gewesen.
Ja, genau. Und jetzt ist es halt irgendwie so, ja, okay, ne? Also klar, wie du sagst, manchmal irgendwie Auslandskommentare, die gar nicht vielleicht in dem Land ankommen. Aber was ich meine, ist wirklich eine ausgeklügelte, festgelegte, geile Community-Management-Strategie, inklusive, was ist unsere Tone of Voice? Also wofür stehen wir auch im Community-Management? Ja. Wo ziehen wir auch unsere Grenzen? Worauf reagieren wir? Wie reagieren wir auf, keine Ahnung, rechte Kommentare, auf politische Kommentare? Ja. Statt es einfach zu ignorieren, da eine klare Haltung zu definieren und wirklich ernsthaft mit der Community auch auf dem eigenen Profil in Austausch zu gehen. Und also, ne, wie es wirklich ist, hört sich immer so scheiße an, wie es die CreatorInnen auch machen, aber wie es wirklich kleine CreatorInnen noch machen, die wirklich eine Haltung haben und für was stehen, ist meiner Meinung nach viel zu wenig.
Komplett. Noch. Ich glaube, die, und das ist das, was ich auch vorhin mit diesem WhatsApp-Channel meinte, das sind so wirkliche Community-Bindungen machen. Nicht nur zu antworten, tolles Video, danke oder ein Herz oder sowas oder zu liken, das gehört auch dazu so. Aber auch nicht nur dieses Proaktive, was auch jetzt immer schwerer wird, gut zu machen und viele sich in diesem Brand-Beef verlieren, sondern gehört natürlich auch immer Customer Service dazu, sondern es wirklich zu machen. Und ich glaube, zum Beispiel in diesem Reaktiven, was immer ein guter Schritt ist oder was viel ernst macht, wenn man daraus so viel Content gewinnt. Also eine Content-Säule auch zu gewinnen, mit der Community zu interagieren, irgendwelche Leute kommentieren etwas, daraus macht man ein Video, man reagiert richtig drauf. Ich glaube auch, das ist noch hart overrated.
Ja. Und ich habe letztens, ich habe leider das Beispiel nicht im Kopf, aber es ist eine amerikanische Skincare-Brand. Ich habe die schon zweimal gesehen und ich fand das mega inspirierend, weil die haben halt unter Videos der Community, oder vielleicht ist es auch gar nicht deren Community, schon, wie gesagt, schon zweimal gesehen, von Leuten, die wirklich Skincare-Issues haben, ne? Also irgendwie Pickelmale oder also eben wirklich Probleme, die sie auch stören, die das auch ein Video dazu gemacht haben, haben die halt einfach Tipps drunter kommentiert, aber noch nicht mal von ihren eigenen Produkten, aber wirklich halt, also maximal mit so eins, danach Kommentar zwei, danach Kommentar drei, also wirklich, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich dem Problem angenommen, gesagt, okay, das und das sind die Tipps, wie zum Beispiel, hey, benutz keinen Weichspüler mehr in deiner Wäsche, du kannst darauf, es kann keine Reaktion darauf sein, wasch deine Haare und wasch danach nochmal deinen Körper, weil es kann sein, dass du allergisch gegen deine Haarspülung bist, also wirklich, Hands-on-Tipps, die nichts mit dem Produkt und der Brand zu sagen, also klar, weil es Skincare ist, aber nicht jetzt irgendwie gesagt, hey, benutzt doch mal unser Anti-Pickel-Mal-Waschgel. Und ich glaube, sowas passiert halt, oder ich bin da, finde, sowas sieht man viel zu selten.
Ja, halt einfach ehrlich so Kern. Ja. Was interessiert ist, really, dass es da drin sein. Ja,
schön gesagt.
Und so intuitiv fühlt sich das immer falsch an für Werbetreibende. So, ja, warum sagen wir jetzt andere Produkte? Glaube ich, muss man nicht an jedem Punkt machen, aber so wirst du halt irgendwie ernst genommen. Und so kommst du rein. Ich glaube, bisher waren die Punkte immer sehr so auf den Output gerichtet und was so rauskommt.
Mhm.
Wir aber auch als Dienstleister, wir arbeiten ja viel auch mit den Werbetreibenden zusammen oder mit den Social Media Verantwortlichen. Und ich glaube, was ein Thema ist, was mir viel und uns viel aufgefallen ist, euch mit Sicherheit auch, und ich hoffe, dass viele es relaten können, ist so so Barrieren in der eigenen Organisation, in der eigenen Marke, im eigenen Unternehmen einfach so hinzunehmen. Also wir arbeiten ja auch viel mit Großmarken zum Glück zusammen, was mega cool ist, weil es mega viele Möglichkeiten gibt. Aber die sind auch meist Riesen-Companies einfach. Und man merkt da drin, da sind Riesenteams, unfassbar viele Leute, unfassbar viele Abteilungen, aber auch schnell viele Silos. Also da merkt man, spricht mit dem Social-Media-Team, plant irgendeine Kampagne, aber aus dem Markenteam oder aus dem Brand-Team oder aus dem Paid-Team oder aus irgendwelchen anderen Teams kommen so Interessenskonflikte rein oder Themen, wo kein Austausch ist, wo und vielleicht auch falsche Incentives gesetzt sind, die sich so mega gegeneinander, also man arbeitet eher gegeneinander. Das Brand-Team ist gegen Social und Social und Paid oder Performance sind auch nicht so richtig zusammen und das schränkt mega viel ein. Also das macht es manchmal echt schwer und man beißt sich da die Zähne aus. Ich glaube aber, dass, oder was unsere Erfahrung ist, ist, dass man das nicht einfach so hinnehmen sollte, sondern einfach für Aufklärung sorgt. Gerade in so Riesenläden oder wenn es auch Gruppen sind und da verschiedenste Companies drin sind, dass man Räume schafft für Aufklärung und erklärt, warum das Branding-Team, also Branding-Teams haben ja meist Sorge bei Social. Denken, es kommt in Mayhem und so Marketing voll unter. Man muss es halt einfach übersetzen. Ne? Man soll nicht ein Logo einfach reinknallen, sondern eine Marke in Social übersetzen und diese Werte halt mehr erleben. Und da sollte man nicht so Fronten verhärten, sondern eher in die Aufklärung gehen, gemeinsame Boards intern schaffen, also wirklich in dieser Organisation arbeiten, diese Menschen zusammen. Weil am Ende sind es ja immer, man sieht immer diese eine Riesenmarke, aber es sind immer wenige Menschen, die Entscheidungen treffen. Und wenn da irgendwelche Silos sind, irgendwelche Fronten verhärtet sind, kommt man gar nicht voran. Und die einfachste Option ist es immer, das hinzunehmen oder genervt zu sein oder auch als Dienstleister dann zu sagen, ja, da haben wir keinen Bock drauf, das ist jetzt scheiße, mit dem wollen wir nicht arbeiten. Es ergibt auch manchmal Sinn, wenn es zu verkrampft ist, aber oft hilft es extrem, wirklich Austausch zu schaffen, Boards in der Organisation zu gründen, wo man aufklärt, wo man educated, wo man auch einfach zwischen Austausch den beiden sorgt und zeigt, was beide für Vorteile haben. Und ich glaube, das nicht einfach so hinzunehmen. Das ist so der Punkt.
Ja, also.
Sehr schön gesagt.
Sehe ich gar nicht. Nee, Spaß. Nein, hundertprozentig. Aber ich glaube, das ist auch dieser größere Punkt, wo wir als Agenturen auch wahrscheinlich sehr ähnlich sind, ist dieses, hey, wir sehen uns eben als ein Partner oder als Partnerin und nicht so als, hey, okay, da Kunde, da.
Nicht
da,
als Dienstleister.
Genau, da,
ich weiß, du hast eben Dienstleister gesagt, das ist gar nicht so gemeint, aber halt eher auf partnerschaftlicher Augenhöhe und nicht dieses Oldschool, Kunde ist König.
100%.
Und wir schnurren, sondern müssen halt in eine Beratungsleistung gehen, die, sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Ne?
Nee, aber also du bist doch voll im Flow. Schieß, shoot.
Bin ich auf dem richtigen
Weg? Ja, du bist, ich würde sagen, du bist.
Nochmal für den Clip jetzt.
Aber. Gut, ja.
Nicht dieses Oldschool-Mindset, okay, der Kunde ist König, ganz blöd gesagt, und wir haben zu schnurren als DienstleisterInnen und sind quasi eigentlich nur eine Werkbank, sondern ich finde, die Beratungsleistung geht auch so weit zu realisieren und zu flaggen, wenn man eben merkt, dass da Tensions sind auf der anderen Seite und ganz klar gemeinsam daran zu arbeiten, wie man die auflösen kann, weil im Endeffekt, ich glaube, das geht manchmal halt verloren, auch einfach im Day-to-Day, wir haben doch alle das gleiche Ziel.
Ja.
Weißt du, wir wollen ja alle excellen, wir wollen ja alle ikonische Brands bauen, wir wollen ja alle auf die Eins.
Ja.
Und da halt einfach zusammen dran zu arbeiten und auch eben, Mic Drop, das zu flaggen, wenn man da eben, ja, wie sagt man das, Störungen, Spannungen der anderen Seite merkt und da reinzugehen, aufzuklären, Leute zusammenzubringen, super wichtig.
Safe, 100%.
Cool, das war ein schönes Schlusswort für den Teil. Wir haben noch zwei Abschlussfragen, bevor wir dich in Ehren entlassen.
Und jetzt kannst du dich outen. Wenn du sie kennst, dann heißt es, dass du Social Vita hörst. Wenn du sie nicht kennst, dann...
Ah, fuck, okay. Ich habe schon ein paar Folgen gehört.
Timo, nicht. Aber nicht bis zum Ende. Du weißt, wie wichtig Watchtime auf.
Ich kenne sie. Ich habe Sinems Folge komplett durchgehört, muss ich sagen. Das ist die einzige Folge, die ich komplett durchgehört habe. Sinem, absolut coole Person und... ich habe auch den Shoutout an meinen gehört, deswegen glaube ich, kenne ich die Fragen.
Okay.
Ich bin trotzdem nicht darauf vorbereitet.
Erste Frage wäre, was ist das geilste, der geilste Scheiß, den du auf Social kürzlich gesehen hast? Kann von der Marke sein, kann vom Creator sein, kann irgendwas sein, was dich begeistert hat.
Dadurch, dass ich privat gar nicht so viel mehr im Social bin, wäre das Einzige, was ich jetzt sagen könnte, irgendeine Kampagne, das ist das Letzte, was ich machen werde. Deswegen, ein Creator ist mir in letzter Zeit aufgefallen, der auch dieses Community-Management so... Also Mr. perfektioniert hat, ist es nicht Mr. Marathon.
Boah,
ist
ich gehe. Mr. Marathon has left the chat.
Der hat sich jetzt verkauft an On, nein Quatsch. absolut cooler Creator ist Eldeno. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Eldeno?
Direkt gestalkt.
Nee.
Das ist so ein extrem junger Typ.
Wo? Super welche Plattform?
TikTok. Ja. Und aber auch, ich glaube, alle Socials, aber gerade TikTok.
Packen extrem, wir euch in die Shownotes.
Kennst du den, Evi? Ja, ne, der ist auch richtig, der ist Nummer 1 Creator auch gerade im letzten Monat gewesen, mit den meisten Likes average.
Ah, doch,
das ist so ein richtig junger Typ, ultra sympathisch, der wirkt erstmal recht flippig und so ein bisschen aufgedreht, aber der ist so lieb und Der hat halt gestartet und meinte, ey, wenn ich jetzt so und so viel Follower reiche, dann mache ich das, was das Top-Comment sagt. Und das sind immer die absurdesten Kommentare.
Ja.
Und schreiben die, ja, flieg nach Afrika, geh da in einen indigenen Stamm, bauen Brunnen und machen Fallschirmsprung. Und sagt, okay, und er hat es wirklich gemacht. Ne? Also der zieht immer die Top-Comments durch. Ist er nach, ich weiß nicht, ob es Afrika war, aber in irgendeinem so Land ist sein Stamm wirklich, hat er gewohnt mit den Familien da, hat mit denen da irgendwas gebaut, hat auch eine Spendenaktion noch gemacht, hilft ihnen da wirklich, macht einen Fallschirmsprung. Jetzt ist er, glaube ich, dann war danach, mach mit Sido einen Song und komm in die Top 10.
Genau.
Hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob er Top 10 geschafft hat, aber das ist so das perfekte Community. Also wer hat da Bock zu, wer hat da nicht Bock zu kommentieren? Auch richtig, richtig cooler, junger Typ mit Crazy Drive. Also das zu machen, muss ja, also versetz dich mal in die Situation, du bist so jung wie er und ziehst es durch und sagst, okay, ich mache jetzt das. Es funktioniert erstmal, dass Leute kommentieren und dann ist der Top-Comment und du erklärst deinen Eltern, ich fliege jetzt dahin und ich werde an diesem Stamm wohnen. Ich werde einen Brunnen bauen, ne? Mama,
das
Papa,
ist so krass,
mach das
jetzt,
ne? Ganz krass, ganz crazy, was
doch, ich kenne ihn aber richtig, also auch richtig geile Content-Strategie einfach.
Ja. Und da auch für Marken, ne, also warum gibt es noch keine Marke, die ihm mal eine Challenge stellt und sagt, okay.
Haben wir schon vorgeschlagen.
Ja, ich auch.
Lustigerweise, dass sie du auch?
Ja, normal, natürlich.
Ja, fuck.
Aber seid ihr in der Umsetzung? Ich hoffe nicht, oder? Wir noch nicht.
Ich muss Salomon fragen.
Oh shit, wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, was da gerade ist. Ich habe es irgendwo reingeworfen und ich weiß nicht, wo es steht. Das gleichzeitig.
Das finden wir raus. Packen wir nicht schon.
Lass so eine Co-Creation machen.
Ja, das ist ja witzig.
So richtig Wettbewerb.
Das ist ja witzig.
Zweite Frage.
Ja, fuck, ja.
Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Kannst dich auch selber nochmal nominieren.
Ja, ich komme jetzt jede Woche dreimal. War ein bisschen Routine. Ich fände es ganz cool. Ist ein sehr junger Typ.
Nee, ist das auch generell schwierig. Wir nehmen nur ältere Typen.
Okay, also ab 14, okay. Nee, ist ein sehr junger Typ, extrem jung gegründet. Jim Habichhorst. Bestimmt auch.
Ja, ja.
Ich glaube mit 19.
Wer ist das?
Der Hype Makers. Mit 19 im Play the Hype-Kosmos Hype Makers aufgebaut. Creator Management. Generell Play the Hype, ja, absolut crazy, wie, also in dem, als ich dem Alter war, habe ich alles andere gemacht, als Unternehmen zu gründen.
Ich habe Freiheit gechillt.
Ja.
Neil, ganz kurz, liebe HörerInnen, Neil hatten wir schon da. Ich glaube, 2, 3, 4 Folgen vor Timo.
Ja.
Hört er gerne mal rein. Also ja,
unbedingt. Neil auch crazy. Aber extrem jung und, glaube ich, sehr spannend, was der aufgebaut hat, was der für ein Creator Management, wie der Creator Management angeht, ist jetzt nicht so wie so ein Anti-Boring Content Club, so ein komplett disruptive umgedreht, aber wie der Nischen reingeht, wie er die ausbaut und es wirklich jedes Mal wieder klappt, glaube ich, wäre eine spannende Perspektive.
Richtig coole Empfehlung.
Wunderbar. Das war mir war uns ein inneres
Blumenpflücken. Timo, Blumenflucken. Das hat richtig Spaß gemacht. Du solltest nochmal kommen.
Ja. Tausend Dank für deine Zeit, die ganzen Input, Inspiration. Ich lieb's.
Geil.
Danke.
Vielen Dank.
Danke dir. Ciao,
ciao,
ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne euer Feedback, eure Ideen, eure Anregungen, spannende Leute, spannende Marken, spannende Agenturen.
Spannende Themen,
genau. Schickt uns das alles rüber auf Instagram, auf LinkedIn und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiter empfehlt, denn je mehr Empfehlungen, desto mehr spannende Leute können wir hier reinholen und das hilft uns und auch hoffentlich euch.
Woo!
Okay, liebe Grüße und habt noch einen ganz tollen Tag.
Tschüssing.
Ciao.